Zwei Dinge müssen wir alle: sterben und Steuern zahlen. Steuern sind so grundlegend, dass, zumindest so die These meines Professors, wegen der Steuern sogar die Schrift erfunden wurde. Nämlich um aufzuschreiben, wer schon gezahlt hat und wer nicht und wer noch muss, also wer, wie viel man schon gezahlt hat. Und so gilt auch heute, in keinem Land der Welt lebt man ohne Steuern. Egal wohin du ziehst, du kannst den Steuern nicht entkommen. Selbst wenn du ein Land findest ohne Einkommenssteuer, ja, die gibt's, aber dann gibt's doch irgendwie entweder eine Mehrwertsteuer oder zumindest irgendwelche Zölle. Oder man lässt sich sonst irgendwas Kreatives einfallen, denn Steuern lassen uns spüren, dass wir als Menschen nie ganz unabhängig sind. Und genau darum soll es heute in der Predigt gehen. Wahre Freiheit ist nicht totale Unabhängigkeit, sondern dass wir befreit sind durch den guten Herrn, um das Gute zu tun. Wir befinden uns heute in der vierten Predigt unserer achteiligen Predigtreihe. Die haben wir genannt Geschenk vor Gott Usbacke, Unwrapping His Generosity. Also es geht darum, dass wir Gottes Großzügigkeit Schicht für Schicht auspacken und staunen. Wir haben entdeckt bei der ersten Predigt, dass Gott uns nicht widerwillig vergibt, sondern dass er es von ganz aus tiefstem Herzen tut. Dann haben wir gelernt oder ja, mitgefühlt, dass Gott heilt und dass er uns gerade auch da heilt, wo wir Ablehnung erlebt haben, indem er uns annimmt, so wie wir sind. Und jetzt geht es heute darum, dass Gott uns befreit, dass Gott ein Gott ist, der will, dass du frei bist. Sowohl in der hebräischen Bibel als auch im Neuen Testament wird Gott als ein Befreier erfahren. Die Urerfahrung von Befreiung ist der Exodus. Jahwe führt mit starker Hand die Hebräer aus der Knechtschaft heraus, aus der Sklaverei in ihr eigenes Land. Und das Wort Hebräer bezeichnete ursprünglich nicht ein Volk, das die hebräische Sprache spricht, sondern eine soziale Gruppe von Zwangsarbeitern. Es gibt viele Keilschrifttexte, in denen das Wort Habiru vorkommt, von dem wahrscheinlich das Wort Hebräer sich entwickelt hat. Und dort sind, in diesen Keilschrifttexten, sind die Habiru kein einheitliches Volk, sondern eine soziale Randgruppe. Und auch wenn wir die biblischen Texte lesen, dann wird am Anfang in den alten Texten das Wort Hebräer von Außenstehenden benutzt, zum Beispiel von den Ägyptern. Die Ägypter bezeichnen die Hebräer als Hebräer. Es war also ursprünglich nicht eine Eigenbezeichnung, die Kinder Israel haben sich nicht selber Hebräer genannt, sondern andere haben gesagt, ihr seid die Hebräer, ihr seid die Zwangsarbeiter. Und so fällt der Begriff Hebräer vor allem auch in sozialen Kontexten, gerade wenn es um Unterdrückung und um Sklaverei geht. Die Befreiung, die Israel erlebt hat, die wurde für sie noch wichtiger, als sie dann in die Verbannung verschleppt wurden nach Babylon. Denn hier hatten sie die Hoffnung, dass Gott sie befreien würde, und sie hatten die Hoffnung, Gott wird uns befreien, weil er uns schon mal befreit hat. Ihre Hoffnung hatte eine Grundlage. Gott hat uns schon mal befreit. Und wieder in Babylon erleben sie Gott als einen befreienden Gott. Und so wird das Passafest im frühen Judentum zum mit Abstand wichtigsten Fest überhaupt. Hier feiern die Gläubigen Gott als Befreier. Und warum ist das für uns so grundlegend? Weil Jesus das Abendmahl einsetzt, nicht bei einem der vielen anderen Feste, die es im Judentum auch gibt, sondern gerade beim Zedermahl im Passafest, als sie den Becher Wein nehmen, um ihn zu trinken, als sie das Brot miteinander brechen. Das war ganz normal Teil dieser Festkultur. Da sagt Jesus, dies ist mein Blut, dies ist mein Leib. In der Zeit Jesu war das Thema Befreiung für die Juden wieder was ganz Aktuelles geworden, dadurch, dass die Römer sie unterdrückten. Und in seinem Leben stellt Jesus aber immer wieder klar, Freiheit bedeutet für mich viel mehr als nur, dass wir die Römer aus dem Land schmeißen. Es geht viel weiter. Und als Jesus Abendmahl mit seinen Jüngern feiert, da deutet Jesus seinen eigenen Tod als Befreiung für alle, die an ihn glauben. Aber was bedeutet jetzt Befreiung für uns? Ich denke mal, wir sind alle keine Zwangsarbeiter und auch in euren Jobs fühlen sich hoffentlich die wenigsten so. Vielmehr genießen wir heute eine nie dagewesene Freiheit. Wir haben es den Reformatoren zu verdanken, dass wir Glaubensfreiheit haben. Und nicht zuletzt haben sie sich auch für Bildung für alle eingesetzt. Oder wir stehen auch auf den Schultern jener, die sich für die geeinte und freie Schweiz eingesetzt haben. Ihr Einsatz nach dem Sonderbundskrieg hat die Grundlage für unsere Demokratie gelegt. Und dann stehen wir auch auf den Schultern von Frauenrechtlerinnen wie Marthe Gostelli, denen wir verdanken, dass Frauen heute nicht nur wählen dürfen, sondern auch gesetzlich in allem anderen den Männern gleichgestellt sind. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der es keine formalen Hindernisse gibt, irgendetwas zu erreichen. Grundsätzlich kann jeder eigentlich alles erreichen, was er oder sie will. Ist das nicht die totale Freiheit, der Traum? Wenn wir dann aber unter die Fassade schauen, dann merken wir schnell, dass diese formale Gleichheit für alle längst noch nicht bedeutet, dass alle die gleichen Chancen haben. Der Erfolg in der Schule hängt immer noch sehr viel davon ab, wie viel die Eltern verdienen. Und wie viel Einkommen man hat, hängt auch sehr davon ab, ob oder wie viel man erbt. Und das ist eben, ja, ob man in eine wohlhabende Familie hineingeboren wird, dafür kann man ja auch nichts. Gesellschaftlich ist auch klar, dass Suchtkrankheiten ein viel höheres Risiko haben, wenn wir aus finanziell oder sozial schlechter gestellten Verhältnissen kommen. Ist das unsere Vorstellung von Freiheit? Und nicht zuletzt kenne ich das, zumindest von mir, dass es immer wieder Dinge gibt, die ich mir vornehme. Ich weiß, das wäre jetzt gut, das wäre jetzt dran, und dann tue ich es doch nicht. Ich weiß, das wäre gut für mich und auch für andere, aber dann tue ich irgendwas ganz anderes. Ist das die Freiheit, wenn ich nicht das schaffe, was ich eigentlich tun will? Wir lesen unseren Predigttext aus dem Römerbrief. Und ihr dürft gerne an der Wand mitlesen. Römer Kapitel 6, die Verse 15 bis 23. Was also? Sollen wir drauf lossündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade stehen? Das wäre abwegig. Ihr wisst doch, je nachdem, wem ihr euch als Sklaven zum Gehorsam zur Verfügung stellt, ihr seid Sklaven, dem ihr gehorcht. Entweder der Sünde, was zum Tode führt, oder des Gehorsams mit dem Ziel der Gerechtigkeit. Aber Gott sei Dank, ihr wart wohl Sklaven der Sünde, das heißt, ihr hattet aus freien Stücken der prägenden Lehre gehorcht, der ihr ausgeliefert wart, aber befreit von der Sünde seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich rede hier in Bildern aus dem menschlichen Leben, um eurem begrenzten natürlichen Denkhorizont Rechnung zu tragen. Wie ihr eure Glieder dem Dienst der Unreinheit und Gesetzlosigkeit geweiht hattet, so weiht eure Glieder nun dem Dienst der Gerechtigkeit mit dem Ziel der Heiligung. Solange ihr nämlich Sklaven der Sünde wart, hattet ihr keinerlei Verhältnis zur Gerechtigkeit. Was kam dabei heraus? Dinge, für die ihr euch jetzt schämt, weil sie ein Todesgefälle in sich tragen. Jetzt dagegen, von der Sünde befreit, aber in den Dienst Gottes getreten, bringt ihr Heiligung hervor und geht auf das ewige Leben zu. Der Lohn, den die Sünde zahlt, heißt nämlich sterben müssen. Gottes unverdiente Gabe dagegen ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom und in den ersten Kapiteln hat er deutlich gemacht, alle Menschen, egal ob sie Juden oder Nichtjuden sind, alle brauchen gleichermaßen Gottes Rettung durch Jesus Christus. Und am Anfang dieses Kapitels, Kapitel 6, hat er gefragt, ob wir ohne Gott weiterleben sollen, damit wir Gottes Gnade noch stärker erleben. Er hat gefragt, sollen wir jetzt noch mehr sündigen, damit Gott uns noch mehr Gnade schenkt? Und er antwortet auch da schon, auf gar keinen Fall. Wenn wir in der Taufe mit Jesus Christus gestorben sind, dann hat das alte Leben aufgehört. Und wenn wir in der Taufe mit Jesus Christus auferstanden sind, dann beginnt mit ihm ein neues Leben mit Gott. Und trotzdem fragt er jetzt, am Anfang unseres Textes, in der Mitte des Kapitels nochmal, sollen wir weiter sündigen, weil sich unser Glaube jetzt nicht mehr um Gebote und Verbote dreht? Und wieder antwortet er entschieden, nein, auf keinen Fall. Denn christliche Freiheit ist wie eine freiwillige Knechtschaft. Paulus will damit sagen, Freiheit bedeutet nicht, dass du alles tun kannst, sondern dass du befreit bist, um das Gute zu tun. Wir sind jetzt im zweiten Punkt, genau, jeder dient etwas, Sklave deiner Prägung. Denn irgendeinen Einfluss auf dein Leben, den gibt es immer. Deshalb lass dich vom Guten beeinflussen. In der Antike kam es immer wieder vor, dass Menschen sich freiwillig bei jemandem angedient haben, dass sie freiwillig Sklaven geworden sind. Also so ganz freiwillig war das eigentlich nie, denn es kam immer aus einer Notsituation heraus. Entweder, dass Menschen Schulden gemacht haben und gesehen haben, diese Schulden kann ich in meinem Leben nicht wieder zurückzahlen. Oder sie haben sonst gemerkt, ich kann nicht für mich und für meine Familie sorgen. Und wenn man dann in die Sklaverei getreten ist, sich einem Herrn angedient hat, dann war der Herr zuständig für einen. Der war zuständig dafür, dass man jeden Tag was zu essen gekriegt hat. Und der war auch für alle Schulden zuständig, die man dann eventuell hatte. Man war eben nicht mehr seines eigenen Lebens Herr. Eben auch nicht, man musste auch keine Verantwortung mehr dafür tragen. Also es hatte viele Nachteile, aber wenn wir an Sklaverei denken, dann denken wir schnell an das 19. Jahrhundert, das 18. und 19. Jahrhundert in Amerika. Die antike Sklaverei war noch mal ein bisschen anders. Wenn man einen guten Herrn erwischt hat, das war die Krux, dann konnte es einem zumindest besser gehen als den Leuten, die jeden Tag von der Hand in den Mund gelebt haben. Sklaven waren eben der Besitz ihrer Herren und die Herren hatten dann auch die Verantwortung. Und nun sagt Paulus, stell dir vor, du wirst Sklave der Sünde. Dieser Begriff meint, dass du ohne Gott lebst. Oder du stell dir vor, du wirst Sklave der Gerechtigkeit, das heißt ein Leben in Verantwortung vor und im Vertrauen auf Gott. Also diese beiden Optionen lege ich dir vor. Aber du kannst nur einen dieser Wege gehen. Beide gleichzeitig gehen nicht. Du kannst immer nur einen Herrn haben. Und er sagt damit auch, du musst dich aber auch entscheiden, denn jeder dient jemandem. Entweder du dienst der Sünde, entweder du lebst ohne Gott und bist gefangen in diesem Weg, oder du lebst im Vertrauen auf Gott und bist befreit auf diesen Weg hin. Und wenn du jetzt findest, das ist eine steile These, ich muss mich für zwei Wege entscheiden und es gibt nur diese zwei Lebensrichtungen, dann kann ich dich gut verstehen. Wenn du das Gefühl hast, hier wirst du durch diese zwei Optionen total eingeengt, es gibt doch viel mehr Entscheidungsfreiheit im Leben, dann entspricht das sehr, wie wir in unserer Kultur denken. Wir denken, wir leben alle so selbstbestimmt. Und es ist in unserer Gesellschaft nicht nur enorm wichtig, selbstbestimmt zu leben, sondern es ist auch heute erst überhaupt möglich geworden. Vor 2, 3 Generationen war es noch ganz selbstverständlich, den Beruf, den dein Vater ausgeübt hat, den hast du ausgeübt und als Frau hast du wahrscheinlich sowieso nur die Hausfrau gemacht. Das war eh für alle vorbestimmt. Diese Vorherbestimmung unseres Lebens, wie es sie damals gab, gibt es heute so nicht mehr. Wir schätzen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die es ermöglicht, dass wir selbstbestimmt leben. Und doch möchte ich dich herausfordern. Selbst wenn du so lebst, wie du leben möchtest, dann merkst du an allen Ecken und Kanten, dass Einflüsse auf dich eindringen. Wer dich kontrolliert oder besser gesagt, was dich manipuliert, das bestimmt, wie du denkst und das, was du willst. Wir gehen ins Modekaufhaus und kaufen genau die Kleider, die uns passen und merken, dass am Ende es doch irgendwie alle das Gleiche tragen. Wir fühlen uns so hoch individualisiert, aber das ist alles irgendwie nur industrieller Individualismus. Wir haben alle Einflüsse, die auf uns einströmen und die uns beeinflussen oder auch manipulieren. Sind wir nicht zu oft auch Getriebene vom Leben, von dem, was wir so erreichen sollten, von dem, was andere von uns wollen oder was man von uns erwartet? Und deshalb ist Paulus für mich hier sehr wohlschlüssig. Und ich würde formulieren, jeder von uns hat Einflüsse. Jeder wird von jemandem beeinflusst und von etwas getrieben. Und auch da malt Paulus hier wieder schwarz-weiß. Du bist entweder Sklave deiner Prägung oder du lässt dich vom Evangelium verändern. Ein bisschen hängt es hier, wie man diesen Text versteht, an Vers 17. Die meisten Bibelübersetzungen, wenn ihr jetzt mitgelesen habt in euren eigenen Bibeln, dann werdet ihr es gemerkt haben, die übersetzen so, dass die Gläubigen der Lehre, das ist da ein wichtiges Wort in Vers 17, dass das das Evangelium ist, dass die Gläubigen also der Lehre gehorcht haben. Paulus sagt hier aber, dass sie der Lehre übergeben wurden und dieses Wort bedeutet an allen Stellen im Neuen Testament, überall bei Paulus und sonst auch überall, ist es immer ein negatives Wort, übergeben. Es bedeutet, dass man dem Schlechten ausgeliefert wird. Und das macht mich stutzig, über diese Art zu übersetzen. Könnte Paulus hier nicht viel mehr davon sprechen, dass die Menschen früher der sündhaften Lehre ihrer Umgebung ausgeliefert waren? Und dann würde man den Vers so verstehen, ihr wart Sklaven der Sünde und ihr habt von Herzen der Prägung gehorcht, die euch bestimmt hat. Dann geht also Vers 17 noch voll aufs alte Leben ein und erst Vers 18 ist dann das neue Leben mit Gott. Ich weiß, das ist eine Minderheitsmeinung, aber es zeigt auch, dass man beim Bibellesen in unseren Bibelübersetzungen nicht immer alles schlucken muss. Man darf auch vergleichen, man darf nachfragen, was Übersetzungen so vorgeben und manchmal lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die zentrale Frage bleibt, folgen wir heute noch unseren alten Prägungen, dem, was uns als alten Menschen so geprägt hat, oder lassen wir uns vom Evangelium, von der Botschaft Gottes prägen? Es erinnert mich an ein Gespräch mit einer Konvertitin, das ich geführt habe. Die ist seit 5, 6, vielleicht auch 7 Jahren mit Jesus unterwegs gewesen, engagiert in der Gemeinde gewesen und im Gespräch meinte sie dann aber, die Prägung, unser Hintergrund, in dem wir aufgewachsen sind, das ist so stark. Sie ist als Muslimin aufgewachsen und sie meint, das hat mich so stark geprägt, egal, dass ich jetzt schon 5, 6, 7 Jahre mit Jesus unterwegs bin und das alles glaube und ich liebe Jesus, es prägt mich so stark, oft unterbewusst. Ich merke es oft erst im Nachhinein an meinen Handlungen, das war jetzt eigentlich nicht die Prägung von Jesus, sondern das war mein Hintergrund. Und so kann ich dir zusprechen, wenn du schon von klein auf vom Evangelium geprägt wurdest, durch deine Eltern, durchs Rendeland, durchs Abenteuerland, dann ist das ein ganz großes Geschenk. Aber nur weil du im Christentum aufgewachsen bist, heißt es nicht, dass du nur Evangelium geprägt wurdest, sondern du hast auch ganz viel kulturelle Prägung, die nicht Evangelium ist. Es gibt so vieles, was uns geprägt hat. Da gibt es Glaubenssätze in unserem Familienumfeld. Dinge, die man immer einfach gesagt hat, die aber tief in unser Herz hineingefallen sind. Vieles in unserer Kultur ist gut. Ich bin sehr davon überzeugt, unsere Kultur ist so, wie sie heute ist, weil das Christentum sie 2000 Jahre lang geprägt hat. Ich bin überzeugt, auch unsere freiheitliche und demokratische Grundordnung verdankt sehr viel dem Christentum. Und trotzdem gibt es auch viele Dinge in unserer Kultur, die uns prägen, die uns wegziehen von Gott, die uns einreden, du bist der Nabel der Welt und alles dreht sich um dich. Deshalb ist es wichtig, in den Gottesdienst zu gehen und Gott anzubeten und zu bekennen, du bist der Nabel der Welt, nicht ich. Ich diene dir. Gerade auch das Schlechte ist etwas, was wir durch Prägung bekommen haben oder wie Paulus sagt, dem wir ausgeliefert worden sind. Und dann sagt er aber in dieser Formulierung, nicht nur, dass wir der Prägung ausgeliefert sind, sondern dass wir sie auch von Herzen angenommen haben. Und deshalb stellt sich die Frage, geprägt sind wir? Das können wir nicht ändern. Wir können nicht die Zeit zurückdrehen und wir können auch nicht sagen, ich wünsche mir jetzt andere Eltern, die hätten dich einfach nur anders geprägt. Wärst du in einer anderen Kultur aufgewachsen, hättest du auch, in jeder Kultur gibt es gute, evangeliumsgemäße Dinge und sündige Aspekte. Wie gehst du damit um, mit dieser Prägung? Nimmst du sie in allen Dingen von Herzen an und lebst weiter in ihr? Oder lässt du dich umgestalten vom Evangelium? Befreien von den Dingen, die dich und andere zerstören? Vielleicht kennst du das. Du hast dir vorgenommen, in einem freundlicheren Tonfall mit deiner Familie zu sprechen, wenn du gestresst bist. Und dann kommt dieser alte Ton wieder hoch und vielleicht merkst du im Nachhinein, genau so hat meine Mutter mit mir früher gesprochen und ich konnte es nicht ausstehen und jetzt rede ich so mit meinen Kindern. Manchmal denken wir, wenn ich erst mehr Geld hätte, dann wäre ich frei. Und dann sehen wir uns an, wie reiche Menschen leben, getrieben von der Angst, etwas zu verlieren. Und wir merken, daran kann es auch nicht liegen. Wo zieht dich deine Prägung immer wieder runter? Wo kritisierst du deine Eltern, merkst aber, du bist eigentlich auf dem gleichen Weg unterwegs? Oder wo drängen dich deine Peers, deine Freundinnen und Freunde zu etwas Schlechtem? Welches Verhaltensmuster willst du durchbrechen? Von welcher Sucht oder von welchem zwanghaften Verhalten willst du befreit werden? Wir bieten nach jedem Gottesdienst Gebet an, da hinten am Kreuz. So auch heute. Du kannst dorthin gehen und für dich beten lassen. Du kannst Jesus sagen, davon will ich frei werden, ich nehme deine Befreiung an. Du kannst dir Befreiung zusprechen lassen. Herzliche Einladung. Und wenn du ein ausführlicheres Gespräch und Gebet möchtest, dann kannst du auch gerne auf mich zukommen und wir machen einen Termin. Paulus geht jetzt weiter und durchbricht dieses Bild der freiwilligen Knechtschaft. Du bist befreit, lebe befreit, ist unser dritter Punkt. Er sagt, ihr seid befreit von der Sünde und dient nun der Gerechtigkeit. Also er sagt jetzt nicht mehr, ihr könnt euch aussuchen, dieser Weg oder dieser, denkt mal kräftig nach, was jetzt besser für euch ist und entscheidet euch dann. Sondern er sagt, eine freie, eine befreite Entscheidung könnt ihr erst treffen, wenn ihr befreit seid von Gott. Diesen Weg der Gerechtigkeit könnt ihr nicht aus eigener Kraft anfangen. Ihr könnt nicht einfach kräftig nachdenken, mehrere Bücher lesen, über welche Religion, dann entscheide ich mich, ich gehe mit Jesus. Sondern Gottes Geist muss dich befreien, sonst kannst du nicht mit Gott leben. Um aus dem Rhythmus deiner Prägung auszubrechen, brauchst du Befreiung. Um die Botschaft von Jesus Christus, diese Botschaft, die bietet diese Befreiung. Es ist die Botschaft, dass sich nicht alles um dich dreht in dieser Welt, sondern dass Gott der Herr ist. Und es ist die Botschaft, dass obwohl er über allem steht und niemanden und nichts braucht, er dich trotzdem will. Und dass er alles dafür getan hat in Jesus Christus. Die Gottkönige von Ägypten, denen ging es nur um sich selbst, denen ging es noch nicht mal um ihre wohlhabenden Ägypter. Und dass sie sich um die Zwangsarbeiter scheren würden, das konnte keinem Menschen einfallen. Und doch erleben die Hebräer, dass der Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, sich um sie kümmert. Das ist eine Einsicht nicht aus dieser Welt. Und das ist eine Erfahrung, die man nur mit Gott machen kann. So wie Jahwe sich den hebräischen Zwangsarbeitern zuwendet, so wendet sich Gott in Jesus Christus auch dir zu. Und sein Leben und vor allem sein Sterben, das Kreuz, ist Ausdruck seiner Liebe zu uns Menschen. Das Kreuz macht glaubwürdig klar, Gott liebt dich wirklich und er befreit dich. Und wenn Christus dich befreit hat, dann darf das deine Identität sein, dann darfst du so leben. Es ist abwegig, weiter deiner alten Prägung zu folgen. Es ist abwegig, weiter auf deinen alten Wegen unterwegs zu sein. Lebe befreit und dann darfst du auch ernten, was diese Befreiung sät, nämlich das Leben, das erfüllte Leben. Ewiges Leben bedeutet hier nicht nur, dass das Leben niemals aufhört, das stimmt auch, aber es bedeutet vor allem auch, dass du mit Gott die absolute Erfüllung des Lebens erntest. Der Weg der Sünde führt zu den Dingen, für die du dich schämst, sagt Paulus, und schlussendlich zum Tod. Aber daraus kannst du befreit werden. Gott durchbricht den Zyklus von Saat und Ernte. Er beschenkt dich mit ewigem Leben. Also wenn du auf diesem alten Weg unterwegs bist, was du sähst, das wirst du ernten. So ist das Leben. Das, was du tust, hat Folgen. Gottes Geschenk aber ist, dass er dich nicht dafür zahlen lässt, was deine Sünde alles kaputt gemacht hat. Er befreit dich. Er befreit dich und schenkt dir erfülltes Leben. Er schenkt dir ewiges Leben, das niemals aufhört. Und hier würde ich die Predigt am liebsten aufhören. Aber wir müssen noch einen vierten Punkt anhängen, denn hier endet der Brief von Paulus nicht. Es bleibt ein Prozess. Ich erinnere mich an eine Szene, da saß ich sicher 10 Minuten lang und habe versucht, einen Knoten aufzudröseln. Und dann kommt meine Frau, die sich das minutenlang angeschaut hat mit einer Schere. Und ich fühle mich einerseits, ja, jetzt ist es endlich gelöst, und andererseits, das war irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Und dann sagt sie zu mir, diesen Kordel hätten wir doch eh nie wieder verwendet. Den hätten wir in eine Schublade gesteckt, weil du ihn aufgedröselt hast, und da würde er verstauben und am Ende würden wir den wegschmeißen. Du musst wissen, wo du deinen Einsatz reinsteckst. Aufdröseln da, wo du den Kordel nochmal brauchst, und durchschneiden, wo du ihn eh wegschmeißen willst. Und so stelle ich mir die Frage, Veränderung, passiert das wunderhaft plötzlich? Oder ist das ein mühsamer, langer Prozess? Und es ist beides. Wir müssen sehen in unserem Leben, kann das weg? Taugt das zu nichts mehr? Ist das Sünde? Dann vergeben, weg damit. Aber wenn es umgestaltet werden muss, wie bei Paulus, der war ein energischer Verfolger der Christen, das wurde umgestaltet von Gott. Gott hat diese energische Energie von ihm weiter benutzt. Er wurde dann zu einem Verkündiger, zu einem Gemeindebauer. Und diesen Charakter, den hat Gott umgestaltet für sein Reich, für das Evangelium. Das, was umgestaltet werden muss, das kann ein mühelanger, lebenslanger, aufwendiger Prozess sein. Unser Gemeindegründer vor 200 Jahren, Samuel Fröhlich, hat gemeint, alles geht mit der Taufe einfach weg. Er würde mir heute vielleicht nicht den Hals umdrehen, aber er würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn ich von mühevollen und langen Prozessen spreche. Er würde sagen, was ist doch, aber in der Taufe sind wir doch errettet. In der Taufe sind wir doch vergeben. In der Taufe hat Gott uns zu neuen Menschen gemacht und er hat recht. Gott gestaltet uns um zu neuen Menschen. Und doch erleben wir in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Gemeindealltag, dass auch bei Christen nicht immer erfülltes, gottgemäßes Leben ist. Dass auch Christinnen und Christen nicht immer nur alles richtig machen. Und so geht der Brief von Paulus hier auch weiter, Kapitel 7, da sagt Paulus, es ist ein Prozess, in dem ich immer wieder das tue, was ich nicht will. So Leute wie Samuel Fröhlich würden dann sagen, ja, das gilt vor der Bekehrung. Aber dann warum schreibt Paulus das dann nicht vor Kapitel 6, vor der Taufe? Er schreibt es hier, nachdem wir verändert wurden, geht es wieder um Dinge, wo wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen. Wir strengen uns an, wir wissen, was das Richtige ist, wir wollen eigentlich das Richtige und doch tun wir das Falsche. Und so denke ich, wenn Gott mit uns Gnade hat, wenn wir das Falsche tun, obwohl wir grundsätzlich auf dem richtigen Weg mit Jesus unterwegs sind, dann dürfen wir auch selbst mit uns Gnade haben. Zwei Dinge muss jeder: sterben und Steuer zahlen. Jeder dient einem Herrn, entweder einem Guten oder einem Schlechten. Und die Einladung gilt heute für dich. Lass dich befreien. Lass dich befreien von Prägungen, die dich hinunterziehen, von zerstörerischen Lebensmustern. Lebe befreit in der Kraft Gottes. Dann wirst du auch befreit ernten. Das erfüllte Leben mit Gott, welches er dir schenkt. Amen.